über unsere Begegnungen mit anderen Menschen, über unseren Bezug zu der Welt um uns her und da um die Frage, wie dort unser Glaube sichtbar, spürbar und für andere erlebbar werden kann. Kurz, wie wir ein Segen sein könnten für die anderen Menschen. Wir haben uns da mit verschiedenen Teilbereichen beschäftigt, zuletzt immer mehr mit der Frage, wie kann unser Glaube ganz konkret auch als Teil dieser Gesellschaft gelebt werden. Wir hatten ein paar interessante Gäste dazu da und es tut mir furchtbar leid, dass mein Gast für heute Morgen nicht funktioniert hat. Ich hätte nämlich gern zu dem Thema heute Morgen den Hans-Martin Heist interviewt von der Stiftung Eigensinn. Er lässt euch ganz herzlich grüßen, aber seine Enkeltochter wird heute getauft und da wollte er dann doch lieber dort dabei sein. Das habe ich gesagt, das soll er auch machen und wir grüßen ihn zurück und wünschen der ganzen Familie Gottes Segen. Das ist auch für uns keine Tragik, weil wir haben was Zentrales und Wichtiges, wir haben Gottes Wort. Und ich möchte mit euch gern heute Morgen in dieses Gleichnis Jesu voll einsteigen, in diese bekannte Geschichte und mit euch heute Morgen über Schafmanagement reden. Was meint ihr, sagt Jesus, wenn jemand 100 Schafe hat und eins von ihnen hat sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf dem Weg, um das verirrte Schaf zu suchen. Ein Schaf hat sich verirrt. Das ist jetzt nicht gerade Nachrichtenmaterial. Also ich meine, wenn ihr das in letzter Zeit ein bisschen verfolgt habt, in Teilen von Norddeutschland und in Holland, da werden gerade auch Schafe gestohlen, aber so herdenweise. Da ist am nächsten Tag die ganze Schafherde mit über 100 Schafen plötzlich weg und man sieht nur noch Reifenspuren von irgendeinem LKW. Das war dann tatsächlich in den Nachrichten. Aber ein einzelnes Schaf, das sich verlaufen hat, ich weiß nicht, ob man darüber so lange reden muss. Das käme dann so irgendwo bei dem Sack Reis, der in China umgefallen ist. Da in dieser Rubrik stände das dann. Schafe. Eigentlich haben wir ja da gar keinen furchtbar großen Bezug dazu. Wir sehen sie ab und zu mal so auf den Wiesen rund um Freudenstadt. Wenn wir dann mit dem Auto vorbeisagen, dann weist man die Kinder drauf hin und sagt, ach, guckt mal, Schäfle. Und schon ist man wieder vorbei. Wenn man dann mal zu Fuß näher kommt, beobachtet die Schafe ein bisschen interessierter und stellt ganz schnell fest, da gibt es eigentlich nichts Großartiges zu sehen. Vor allem sehen die aus der Nähe gar nicht so gut aus. Na, von Weitem sagt man ja, Schafe sind weiß, na, aber aus der Nähe stellt man fest, die sind vor allem ziemlich dreckig. Und die stinken. Ja, also so furchtbar angenehm ist das ganze Thema überhaupt nicht. Für die Menschen damals war der Bezug natürlich zunächst einmal ein anderer. Das war ihre tägliche Umgebung. Na? Also Viehzucht war ein großes Ding dort in Israel. Schafe, Ziegen, das war ein Teil einfach des normalen Lebens. Damit kannte man sich aus und Jesus nimmt wie so oft einfach Bezug auf die Lebenswelt der Menschen, damit sie verstehen, was er sagen möchte. Man muss auch verstehen, dass in dieser Geschichte, dass es da keineswegs um so eine Art Schafromantik geht. Na, der hohe Wert dieses einzelnen Tiers und dieses liebe Schäfle, in das man so viel investiert hat und es muss, ist ja schon fast Familienmitglied und das muss man doch jetzt heimholen, das kann man doch nicht irgendwo draußen in der Dunkelheit rumherirren lassen. Darum geht es gar nicht in dieser Geschichte. Es gibt eine einzige Geschichte in der Bibel, wo wir tatsächlich so eine Art ein bisschen Schafromantik haben. Das ist im Alten Testament, als der Prophet Nathan zu David kommt, nachdem David Ehebruch begangen hat und er erzählt ihm die Geschichte von einem reichen Mann, der viele Schafe hatte und von seinem Nachbarn, der nur eins hatte und dieses kleine Lämmchen, das war tatsächlich fast Familienmitglied und durfte auf dem Schoß des Mannes, wurde es gefüttert und durfte es essen, das war überall mit dabei und als der reiche Mann ein großes Fest feiert, da ist ihm zu schade, eins von seinen Schafen zu schlachten und dann nimmt er einfach das von seinem armen Nachbarn und schlachtet es. Das erzählt der Prophet Nathan im Alten Testament. David ist entsetzt und sagt, dieser Mann muss bestraft werden und daraufhin sagt Gott ihm durch Nathan, David, du bist dieser Mann. Das ist die einzige Geschichte in der Bibel, wo wir so ein bisschen so fast eine romantische Beziehung zu dem Schaf haben. Im Normalfall ist es einfach ganz normaler landwirtschaftlicher Realismus. Die Schafe sind Nutztiere. Die sind zunächst mal da, weil sie Wolle geben und Milch und irgendwann auch mal einen guten Braten. Darum geht's in dieser Sache. Und trotzdem scheint es für Jesus und er nimmt an, auch für seine Umwelt, absolut selbstverständlich zu sein, dass dieser Hirte in dieses einzelne Schaf sehr viel investiert. Also Jesus formuliert das ja als Frage, was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eins von ihnen fort, lässt er dann nicht die 99 zurück. Also das scheint absolut selbstverständlich zu sein, dass er das tut. Jetzt ist ja Tatsache, dass wir mit Schafen immer noch wenig anfangen können, aber weil es Jesus hier nicht wirklich um Schafe, sondern vor allem um Menschen geht, da wollen wir heute Morgen von ihm lernen. Wollen sagen, Jesus, du gibst uns hier ein großes Beispiel im Umgang mit anderen Menschen. Wir möchten gerne uns davon eine Scheibe abschneiden. Eine Scheibe abschneiden, das ist wichtig, das zu verstehen. Wenn ich mich versuche zu identifizieren mit dieser Geschichte, dann muss mir klar sein, dass mein eigentlicher Identifikationspunkt in dieser Geschichte ja zunächst einmal das Schaf ist und nicht Jesus. Ja? Ich bin nicht der gute Hirte, den gibt es bloß einmal. Ich bin in der Geschichte zunächst mal ein Schaf. Ob das eine, das verloren gegangen ist, oder eins von den 99, das sei mal dahingestellt. Tatsache ist, wenn man es genauer anschaut, dann war ich auf jeden Fall mal das eine. Und kann heute glücklich sagen, dass ich Teil der 99 oder der 100 geworden bin, weil Jesus mir nachgegangen ist. Das ist mein eigentlicher Identifikationspunkt in dieser Geschichte. Der gute Hirte kann und werde ich nie sein. Das ist Jesus Christus allein, der das in der Fülle sein kann. Aber ich kann von ihm lernen. Ich kann mir was von ihm abschauen. Auch in dem Wissen, dass ich sicher nie so vollkommen sein werde, wie er es ist. Das Prinzip, nach dem er handelt, das kann ich trotzdem versuchen, mir zu eigen zu machen. Und dann schauen wir einfach mal, was hier passiert. Jesus setzt Geringe über Großes. Ich habe heute Morgen ein technisches Problem. Mein Ding schaltet nicht weiter und meine Notizen stehen da drüben und ich stehe hier. Das heißt, ich werde mich jetzt einfach ein bisschen bewegen und ihr guckt mir einfach nach und ich stehe heute in der Ecke, weil dann kann ich nämlich da drüben spiegeln. Wenn die Technik nicht mitmacht, dann machen wir das einfach passend. Ich weiß nicht, wie das heute wäre bei einem Hirten. Also das fängt schon mit an, dass in der heutigen Zeit ein Hirte wahrscheinlich gar nicht mehr Hirte heißen würde, sondern sowas wie Sheep Manager oder sowas. Ja? Ja, natürlich. Ja. Also, wenn Putzfrauen jetzt Oberflächentechniker heißen, dann heißt der Hirte mindestens Sheepmanager. Ja? Der würde wahrscheinlich das Ganze auch sehr ökonomisch angehen. Und wenn man das einfach so mal rein von einem wirtschaftlichen Standpunkt betrachtet, dann muss man ja sagen, der hat 100 Schafe und davon ist eins abgehauen. Verluste gibt's immer. Ja? Und wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb nach einem Betriebsjahr eine Erfolgsquote von 99% vorweisen kann, dann ist es doch eigentlich ganz ordentlich, oder? Also ich glaube, damit könnte man leben. Der Hirte, der kann das Schaf, das heutzutage könnte man das sicher abschreiben, das Schaf, irgendwie. Oder den Verlust dann bei der Steuer geltend machen. Oder irgendwas. Also letztlich wäre das Ganze dann gar keine so große Tragik, dass da eins verloren ging. Das kann ich heute einfach erzählen, weil ich keinen Bezug zu Schafen habe, weil Sheep Management nicht mein Beruf ist, zumindest nicht, wenn es um Schafe geht, weil ich das so locker einfach auf Zahlen runterbrechen kann und die Schafe, die dahinter stehen, einfach vergessen. Das Schaf, das dann jämmerlich in der Wüste verendet würde das Ganze sicher ganz anders sehen. Das versteht sich nicht nur als irgendeine Zahl in irgendeiner Statistik. Und ganz gefährlich wird es natürlich, wenn ich dieses Denken, dieses wirtschaftliche Denken jetzt auch auf Menschen übertrage. Das könnte man ja machen, zum Beispiel auch beim Gemeindebau. Wenn wir eine Gemeinde von 100 Menschen haben hier in Freudenstadt und eines Tages kommt Jesus wieder und bis dahin ist halt mal einer abgewandert, dann können wir immer noch sagen, die Statistik ist doch ganz ordentlich, ne? Also durch all die Jahre durch haben wir es geschafft, die Gemeinde zusammenzuhalten und es sind immer noch 99% der ursprünglichen Leute sind dabei. Das ist doch eine ordentliche Sache, oder? Aber all diese Zahlen, die trügen ja nur darüber hinweg, dass hinter dieser Zahl von dem 1%, das fehlt, eine konkrete Person steht. Dass da ein Mensch dahinter steht, der verloren geht. Ein Mensch, der Jesus wichtig ist. Wie sieht es aus bei Menschen? Jesus redet hier über die Geringsten. Wenn man mal den Zusammenhang anguckt, bei Matthäus sind es die Kinder im direkten Zusammenhang. Der Lukas stellt es in den Zusammenhang von Zöllnern und Sündern. Und dabei stellen wir ganz schnell fest, dass der Schafmanager ja jetzt hergehen könnte und sicher 100 gute Gründe finden würde, warum das gerade bei dem Schaf eigentlich nichts ausmacht, wenn das geht. Versteht ihr? Das ist das eine Schaf, das schon immer genervt hat. Das ist das eine, dem man jeden Tag nachrennen muss. Das ist vielleicht das eine, dem er schon 50 Mal nachgerannt ist, das er schon aus allen Hecken rausgezogen hat, wo er noch vom letzten Mal blaue Flecke hat und die Dornenwunden noch nicht verheilt sind. Da, wo er noch Blasen an den Füßen hat, weil er einem halben Tag nachgelaufen ist. Da, wo er jetzt noch Kopfweh hat, weil er gestern sich in der Wüste rumschlagen musste mit diesem Schaf und nicht mal genug getrunken hat. Da, wo er schon Pickel kriegt, wenn das Schaf nur in seiner Bildfläche auftaucht. Dieses eine Schaf, versteht er? Dass der Hirte dann irgendwann sagt, jetzt reicht's. Ja? Und dann habe ich lieber 99 wie das eine. Aber da könnte man viele gute Gründe finden. Und ich bin mir sicher, für jedes Schaf könnten wir mit irgendeiner tollen Erklärung kommen, warum das bei dem Schaf in Ordnung ist. Jesus redet ja eigentlich nicht über Schafe hier, sondern er gebraucht nur dieses Bild. Jesus redet über Menschen. Jesus redet über Menschen damals und Jesus redet über Menschen heute. Er redet über Menschen neben dir und mir, in unserer Nachbarschaft. Über Menschen, zu denen er uns sendet. Und wenn wir jetzt lachen über die Schafmathematik, dann bleibt doch ein bitterer Nachgeschmack. Der bittere Nachgeschmack der Frage, die ich mir stellen muss, gibt es nicht vielleicht auch Menschen in meinem Umfeld, zu denen Jesus mich senden möchte, wo ich es genauso mache und wo ich sage, naja, aber wo ich irgendwelche tollen Erklärungen habe, warum ich zu dem nicht gehen kann, warum ich dem nicht hinterhergehe. Und wenn der nicht von selber will, zum Glauben kommt, was ja schön war und ich segne ihn auch und ich bete auch gern mal für ihn und sonst was, aber wenn der nicht von selber kommt, dann soll er halt wegbleiben und da kann ich auch nichts dafür. Wo ich nicht bereit bin zu investieren und mich senden lasse. Jesus findet es absolut selbstverständlich, dass auch dem Geringsten nachgegangen wird. Eben gerade auch dem bockigen Schaf. Eben gerade auch dem, der keiner leiden kann. Dem Zöllner und dem Sünder. Den Kindern, die halt bloß Kinder sind. All denen, in die möchte Jesus investieren. Und er beschreibt sich selber als den Hirten, der sich freut über dieses geringe Schaf. Der sich mehr freut als über die 99 anderen. Bei Jesus gehen die Kleinen tatsächlich vor den Großen. Da ist keine große Mengenmathematik drin, sondern jeder Einzelne ist wichtig. Und ich glaube, dass wir das fast verlernt haben, auf so Einzelne zu schauen. Dass uns oft nur das Große vor Augen steht und wir müssen es neu wieder lernen, das Kleine zu sehen und zu schätzen. Dass Jesus, zu dem Jesus uns sendet. Wenn du deinen Predigtzettel umdrehst, da wo immer die Fragen stehen, so die man daheim oder im Hauskreis besprechen kann, da stehen immer so 3, 4 Fragen, über die man nachdenken kann. Und ich habe diese Fragen ganz bewusst heute auf eine einzige reduziert. Weil ich glaube, diese eine einzige Frage ist zentral und wichtig, so zentral, dass ich mich zwingen muss, diese Frage immer wieder neu zu stellen. Diese Frage, wer sind eigentlich konkret die einzelnen Menschen, zu denen Gott mich sendet? Und meine Nachbarn ist keine Antwort auf diese Frage. Weil meine Nachbarn schon wieder so ein Sammelbegriff ist. Naja, halt irgendwelche Leute, wo da wohnen. Ich würde mir wünschen, dass du dir Zeit nimmst, diese Woche mit Gott drüber zu reden und dass du auf diese Frage, und nein, das musst du ja nicht abgeben bei mir oder sonst was, ne? Aber dass du auf diese Frage eine Antwort findest, die aus konkreten Namen besteht. Von Menschen, zu denen Gott dich sendet. Und wenn du sagst, habe ich keine Ahnung, da weiß ich keine Namen, dann ist vielleicht Zeit, mal mit Gott drüber zu reden. Der kann dir sicher welche sagen. Gott sendet uns nicht irgendwie zu der Welt. Naja, wer auch immer halt. Naja, irgendjemand wird schon. Na, so Gießkannenprinzip. Und hoffentlich irgendjemand wird getroffen von dem Ganzen. Sondern Gott sendet uns zu konkreten Menschen. Er hat uns in die Umgebung gestellt. Aus einem ganz bestimmten Grund hat er uns dorthin gestellt, wo er uns gestellt hat. Weil da rundherum Menschen da sind, die dieses eine Schaf sind. Und Gott wünscht sich, dass wir in seinem Auftrag diesem Schaf nachgehen. Weil bei Gott auch Geringe, auch Einzelne, ganz viel zählen. Zweitens, die wenigen vor den vielen. Man könnte ja auch diese ganze Mathematik, die ich euch gerade vorgerechnet habe, einfach mal rumdrehen. Dann wird aus dem Sheep Manager vielleicht ein Sheep Strategist, der das dann macht und der feststellt, dass wenn da jetzt nur noch 99 Schafe da sind und der Hirte geht jetzt tatsächlich Und er setzt sich voll ein und er bringt das eine zurück, dann wächst die Herde wieder von 99 auf 100 und das ist eine Wachstumsrate von 1%. Mathematisch genau von 1,010101%. Ja? Könnt ihr gerne nachrechnen. Auf jeden Fall ziemlich wenig. War das alles? Hat sich dafür die Arbeit gelohnt? Man muss ja Kosten-Nutzen-Faktoren berechnen. Ja? Wie viele Arbeitsstunden das sind, wenn der Hirte jetzt geht und diesem Schaf nachlässt, diesem blöden Schaf, das natürlich wieder das beste Versteck gefunden hat, ja, wo man es nicht so ohne weiteres findet, das dann sicher in irgendeinem Dornbusch drin hackt, steckt, wo man es in mühsamer Kleinarbeit draus befreien muss, diesem einen Schaf, wo es nicht reicht, dass man mal geschwind den Hund um die Ecke schickt und dann kommt es wieder von selber zurück. Ja? All diese Arbeit für 1% Wachstum, könnte man das nicht irgendwie effektiver gestalten? Da müssten wir doch erstmal eine Strategiesitzung jetzt machen und überlegen, das lässt sich doch sicher irgendwie anders umsetzen. Wir müssen unsere Zeit sicher nicht mit sowas vergeuden, sondern machen wir lieber eine Schaf-Groß-Evangelisation und hoffen drauf, dass dann hinterher 25 Schafe neu zu unserer Herde dazukommen oder sowas. Oder als Hirte, um bei dem Hirtenbild zu bleiben, gehen wir lieber und für das viele Geld und dass man Arbeitszeit verschwendet und sonst was, um dem Schaf nachzugehen, da kaufe ich mir 20 neue Schafe und lasse das eine Schaf Schaf sein. Ja? Das lohnt sich doch gar nicht. Und wir sind es aus unserer wirtschaftlich geprägten Welt gewohnt, in solchen Kosten-Nutzen-Rechnungen zu denken. Und da stellt sich schnell die Frage, ob sich das eine überhaupt lohnt. Und wir Christen haben da sogar noch einen ganz, ganz tollen Begriff gefunden, um diese ganze Denkweise zu verpacken. Wir nennen das dann Erweckung. Und Erweckung ist eine der größten und dümmsten christlichen Ausreden dafür, nichts zu tun. Weil ich sehe so viele Christen, die ihre Zeit damit verbringen, um Erweckung zu beten, statt mit Menschen über Jesus zu reden. Was ist Erweckung? Erweckung ist dieses Konzept, dass sich plötzlich ganz viele Menschen zu Gott bekehren. Und es wäre was Wunderbares, wenn das geschieht. Wir haben Beispiele dafür in der Apostelgeschichte. Wobei, wenn man die Apostelgeschichte liest, dann gibt es großzahlenmäßig ein Ereignis. Das ist der Pfingsttag, wo das passiert. Und hinterher sehen wir eine Gemeinde, wo sich viele, viele Menschen einbringen und dann multipliziert die sich entsprechend. Wenn wir die weiteren Ereignisse in der Apostelgeschichte durcharbeiten, dann ist das Wachstum schon wesentlich kleiner. Das sind es nicht immer die Massenbewegungen. Wir haben in der Kirchengeschichte immer wieder Momente, wo Gott ganz wunderbar gehandelt hat und wo sich massiv Leute bekehrt haben. Und das ist was Großes und Gewaltiges, wenn das passiert. Aber was wir nicht haben, wir haben an keiner einzigen Stelle des Neuen Testaments. Und ich habe meine ganzen Theologenfreunde seit Jahren herausgefordert, mir das Gegenteil zu beweisen. Aber wir haben an keiner einzigen Stelle des Neuen Testaments die Aufforderung, für Erweckung zu beten oder auf Erweckung zu warten. Was wir aber haben, ist den Auftrag, zu den Menschen zu gehen und den von Jesus zu erzählen. Und was wir gern sagen ist, wir hätten lieber gern das Große, Massive. Dann wird sich's wenigstens lohnen, die ganze Geschichte. Und Jesus sagt, und Gott freut sich über den einen, der sich bekehrt, so massiv, viel mehr als über die 99 anderen. Gott freut sich über den einen so sehr, dass wenn man dann die Lukas-Variante liest von dem Ganzen, dass ein Fest im Himmel stattfindet, wenn der sich bekehrt. Gott sagt nicht, naja, einer ist ganz nett, aber viel schöner wäre, wenn Erweckung wäre hier. Sondern Gott sagt, genial, das Schaf wurde gefunden, das Leben wurde gerettet, denn das Schaf geht zugrunde, wenn es alleine lässt. Ein Mensch hat Heil erlebt und wird eines Tages dabei sein, wenn die Vollzahl der Gläubigen zu Jesus gerufen wird. Das sagt Gott. Der sagt nicht, das lohnt sich nicht. Das ist ja bloß einer. Komm, so Kleines. Der sagt nicht, hätte er mehr gebetet, dann hätte sich sicher 100 bekehrt. Sondern Gott sagt, wunderbar, ein Mensch wurde gerettet. Und wir müssen neu wieder anfangen und lernen, mit Gottes Mathematik zu denken. Und uns nicht hinter tollen, geistig klingenden Begriffen zu verstecken und zu sagen, auf die warten wir halt. Und wenn das dann passiert, dann hat es sich gelohnt, dass wir in der Zwischenzeit nichts gemacht haben, sondern dafür gebetet. Das ist nicht Gottes Mathematik. Bei Gott sind die wenigen ganz, ganz viel wert. Und Jesus ist bereit, den Einzelnen zu retten. Ich glaube, dass man das Neue Testament durchaus so lesen kann, dass man begründen kann aus dem Neuen Testament, dass Gott seinen Sohn Jesus auch für einen einzigen Menschen ans Kreuz geschickt hätte. Ich bin froh, dass das für wesentlich mehr getan hat, ja, für die ganze Welt. Aber ich glaube, dass Gottes Liebe so weit reicht. Und ich muss neu lernen, in diesen Größenverhältnissen zu denken. Drittens, das Risiko vor der Sicherheit. Jesus geht dem Einzelnen nach. Egal, wie wir den Hirte jetzt nennen, ob Sheep Manager, ob Sheep Strategist oder einfach Schafpfleger. Die Tatsache ist, was dieser Mann hier macht, ist unverantwortlich. Der lässt eine Herde von 99 Schafen völlig allein zurück. Und man muss den Text aufmerksam lesen, denn da steht sehr wohl drin, wie der Mann das macht. Im Matthäus-Text, also die Neue Genfer Übersetzung hat übersetzt auf der Bergweide, im Text steht einfach auf dem Berg, wo auch immer das ist, in der Wüste Juda gibt es jede Menge davon, von diesen Bergen, auf und neben denen die Hirten ihre Schafe spazieren geführt haben. In der Lukas-Variante heißt es einfach in der Wüste, dort lässt er die Schafe zurück. Jetzt muss man sich kurz vergegenwärtigen, was ein Schaf in der Wüste, was das bedeutet. Und es lässt sich im Bergland Juda nicht wirklich vermeiden, dass ein Schaf in der Wüste ist, weil was anderes gibt es dort nicht. Ne? Und in dieser Wüste gibt es nichts. Steine, Sand, Hitze und sonst nichts. Bis auf so einige kleine Orte, wo sich halt auch außerhalb der Regenzeit so ein bisschen die Feuchtigkeit hält. Da wächst dann so ein bisschen Grün und da gibt es tatsächlich für das Schaf auch was zu fressen. Wobei das nicht weit reicht. Relativ schnell ist das alles wieder abgefressen. Und das Schaf ist nun mal nicht intelligent genug, was Neues zu finden, sondern das Schaf, im Gegensatz zur Ziege übrigens, das Schaf, das frisst alles ab und guckt dann dumm. Und wartet drauf, dass da wieder was wächst oder keine Ahnung. Also jedenfalls versteht das Schaf nicht, warum jetzt nichts mehr zu fressen da ist. Und wenn kein Hirte da ist, der dieses Schaf zu neuen Weidegründen führt, dann ist das Schaf einfach verloren. Dann gibt es bald kein Schaf mehr. Das ist ja der Grund, warum man dem einen Schaf nachgeht. Aber man sollte nicht vergessen, dass das gleiche Problem ja für die 99 genauso gilt. Und die sind jetzt erstmal in der Wüste geparkt. Was es auch noch gibt in der Wüste, es gibt andere Tiere außer Schafen. Tiere, die Schafe gerne zum Mittagessen essen, gibt es in der Wüste. Und wenn der 99 so deutlich sich auf dem Berg, stellt euch mal vor, die sieht man von Weitem, ja? Wenn die da rumstehen und kein Hirte weit und breit in Sicht, von David wissen wir ja, ne, mit Löwen und Bären gekämpft, ne, und seine Schafe verteidigt, ja, da ist das eine Sache. Ja, der Hirte ist jetzt halt nicht da. Das ist doch unverantwortlich, sowas. Man darf sich das wirklich nicht so vorstellen, dass der die Schafe erstmal im Stall gebracht hat oder sonst was. Ne, erstmal so schön wieder heimgeführt, Stalltür auf, alle Schafe rein, hinter Schloss und Riegel, damit nicht noch ein anderes wegläuft, damit keiner reinkommt zu den Schafen, egal ob Dieb oder wildes Tier oder was auch immer. Schnell noch Futter nachgefüllt, damit es auch für längere Zeit reicht. Und dann habe ich ja jetzt Zeit, um dem Schaf nachzugehen. Ne, sondern der lässt sich stehen da, wo die sind und geht dem Schaf nach. Und Jesus findet das toll. Das ist doch unverantwortlich, sowas. Aber Jesus sagt, dem Hirten ist das eine Schaf wichtiger in dem Moment als die 99 anderen, die nicht verloren sind. Und auch da müssen wir lernen. Jeder von uns oder die meisten von uns haben heute das große Glück, die große Freude, zu den 99 zu gehören. Einfach deswegen, weil Jesus uns auch irgendwann mal nachgegangen ist. Weil er uns zu Teil seiner Herde gemacht hat, weil er uns gerettet hat. Und jetzt geht's uns gut. Ne? Wir können mit einstimmen in den großen Schafpsalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wunderbar, bei diesem Hirten zu sein, außer dass der jetzt zwischendurch mal kurz weg ist, dieser Hirte. Weil der schon wieder ein anderes Schaf irgendwo weggelaufen ist. Und da kommt ganz schnell so diese Frage, ja und ich, Herr? Jetzt war es hier, ne? Er führet mich auf rechter Straße und jetzt stehe ich hier. Ne? Ne? Wo ist jetzt das frische Wasser? Meins ist schon ganz abgestanden, Herr. Füll mal nach, bitte. Ja? Er weidet mich auf grüner Aue. Also die drei Halme, die da drüben jetzt noch stehen, das taugt nimmer viel als grüne Aue. Da müsste dringend mal was passieren, Herr. und du meinst, du kannst jetzt einfach hier weggehen. Das geht gar nicht. Wenn der andere, was heißt hier der andere? Selber schuld, der hätte ja da bleiben können, ja? Und dann hätte er mitmachen können hier bei der nächsten grünen Aue. Weißt du, wie schnell wir als Christen dabei sind, so ein Anspruchsdenken zu entwickeln? So, also die erste Aufgabe von Gott, von Gemeinde und von allem, was sich irgendwie christlich nennt, ist dann erstmal so Bestandsschafbetreuung irgendwie so, ne? Erstmal die, wo da sind. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann können wir drüber reden, ob vielleicht das eine Verlorene auch noch irgendwann mal gesucht werden kann. Aber dazu wird die Zeit meistens nicht mehr reichen. Vor allem, weil man sich mit dem bestehenden Schaf, weil man sich ganz viel ausdenken kann, was man da noch machen kann. Ne? Fußnägelpflege und die Wolle durchkämmen und was auch immer. Also da könnte man noch viel Zeit investieren in das Ganze. Und ich bin mir sicher, der Hirte, der hätte im Leben nie mehr Zeit, dem einen Schaf nachzugehen. Aber der lässt die einfach stehen. Der mutet es denen zu. Der erwartet einfach, dass sie stark genug sind, um das zu überleben. Der sagt einfach, jetzt zeigt mal euren Glauben. Jetzt müsst ihr halt auch mal ein bisschen stark sein. Jetzt müsst ihr halt auch mal gucken, ne? Dass es, wenn es um andere geht. Und nicht nur alles um euch selber. Und das ist wahnsinnig herausfordernd. Viel schöner, wenn ich als Schaf bemuttert werde von dem Hirten, ne? Am liebsten wäre so Schaf-Hirte-Verhältnis 1:1, ne? Dauerbetreuung hier von jeder Einzelnen von dem Hirten. Das wäre so das Richtige für mich. Ne? Und jetzt geht der einfach. Ich glaube, da müssen wir lernen umzudenken und von unserem Jesus zu lernen, es gibt wichtigere Dinge als noch ein Programm, noch was Schönes, so, wo wir uns alle schön, herrlich, wunderbar, geistig in die Höhe emporgehoben fühlen. Das sind alles gute Dinge und Gott segnet uns dadurch. Aber auf der Prioritätenliste kommen die nach dem Schaf, das verloren ist und nicht vorher. Ich bin nicht der gute Hirte. Der werde ich nie sein. Das weiß ich. Mit meinen menschlichen Schwachheiten wird es dazu nie reichen. Das ist Jesus, dieser gute Hirte, der das restlos und vollständig kann, sich so absolut richtig und hingegeben in seine Schafe zu investieren. Aber ich habe durchaus einen Auftrag von Jesus, der sich auf seine Schafe bezieht. Und das nicht nur ich, weil ich hier vorne bin und Pastor heiße und Pastor bekanntlich das Wort für Hirte ist, sondern jeder von uns hat diesen Auftrag bekommen. Und auch das Wissen, dass wir das nie so vollkommen sein werden wie der gute Hirte, darf uns nicht davon abhalten, lernen zu wollen von ihm. Zu sagen, Herr, ich möchte umdenken. Ich möchte lernen, nicht in Mengen Mathematik zu denken, nicht Kosten, Nutzen und was auch immer schön zu reden und vor allem nicht nur an mich selber zu denken, sondern ich möchte mich wie du investieren in die Menschen, die noch nicht gerettet sind. Ich möchte mit ein Grund sein, dass es ein Fest im Himmel gibt. Ich möchte dir Freude bereiten dadurch, dass ich mithelfe, dass Menschen, die verloren sind, zu dir zurückkommen. Hilf mir dabei, Jesus. Ändere du mein Denken. Und damit sind wir wieder. Das ist ja fast schon auffällig, dass es mal jetzt 3 Wochen gedauert hat, bis mal wieder Römer 12 kommt, ne? Aber damit sind wir wieder bei dieser Aussage von Paulus, die immer und immer wieder auftaucht, dass der richtige Gottesdienst da anfängt, wo mein Denken verändert wird. Und dann sage ich, Herr, den Gottesdienst möchte ich. Nicht ein Programm am Sonntagmorgen, sondern ein Glaube im Alltag, der von einem veränderten Denken ausgeht. Komm du und änder du mich. Lass uns beten. Herr Jesus, als guter Hirte bist du uns so oft begegnet, wir haben so viel selber davon profitiert, dass du uns nachgegangen bist. Es tut so gut, Teil deiner Herde zu sein. Und du kennst unsere persönliche Schafgeschichte. Da gibt es vielleicht sogar nicht bloß einmal, wo wir ausgebüxt sind. Da gibt es immer so wieder so Momente, wo du wieder neu in uns investiert hast, obwohl wir wieder mal nur ein bockiges Schaf waren. Du führst uns zu frischem Wasser, weidest uns auf grüner Aue, erquickst unsere Seele, führst uns auf rechter Straße. Und selbst wenn wir manchmal durch ein dunkles Tal gehen, fürchten wir kein Unglück, denn du bist bei uns. Das tut genial gut, Jesus dich zu haben als den guten Hirten. Aber wir möchten nicht vergessen, dass wir nicht die einzigen Schafe sind. Wir möchten nicht nur einen egoistischen Glauben leben, der sagt, Hauptsache mir geht's gut, sondern wir möchten uns neu von dir den Blick öffnen lassen für die anderen Schafe, die dich noch nicht als guten Hirten haben. Wir möchten uns neu den Blick öffnen lassen, den Blick mit so voller Liebe, mit dem du uns, mit unsere Welt anschaust. Jeden Einzelnen. Nicht nur die Massenbewegungen, nicht nach Zahlen irgendwie gerichtet, sondern wo du namentlich Menschen suchst und hinterherläufst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Diese Verheißung zitieren wir so gern für uns selber. Hilf uns zu sehen, wo du durch uns andere Menschen beim Namen rufen möchtest. Und hilf uns, diese Herausforderung anzunehmen, uns nicht verstecken hinter irgendwelchen Argumenten, so gut und geistlich sie auch klingen mögen. Wir möchten uns senden lassen zu den einzelnen Menschen um uns her. Hilf uns, Schluss zu machen mit den Ausreden. Und für dich tätig zu werden, damit deine Herde ganz konkret auch hier in Freudenstadt wächst. Sende du uns, Herr. Bei allem bleibst du unser guter Hirte. Das tut so gut zu wissen. Geh du mit. Danke, dass dein Heiliger Geist da immer uns hilft in den Dingen, die wir nicht umsetzen können. Danke, dass dir kein Schaf egal ist. Amen.